Herzlich willkommen auf Sky Sport Austria bei unserer neuen Sendung Riesenrad. Ich habe die große Ehre, hier im Waggon 28 des ältesten Riesenrads der Welt mit den Riesen der Sportwelt zu sprechen. Über Dinge, die sie bewegen, über die Auf und Abs in ihrem Leben. Und es ist mir eine ganz besondere Ehre, dass der Gast, den wir heute hier bei uns haben, ein echter Held der österreichischen Sportwelt ist. Er ist Olympiasieger und wird auch der Abfahrtskaiser genannt. Franz Klamme, es freut uns sehr, dass Sie heute hier sind.
Hallo, grüß Gott.
Haben Sie Wien schon einmal aus dieser Perspektive, aus dem Wiener Riesenrad gesehen?
Ich war schon mal da, bin schon mal gefahren und der Blick hat mir sehr imponiert. Das war, ist schon ein cooles Gefühl, da oben zu sitzen.
Franz, Sie haben uns drei Dinge mitgebracht. Wir starten unsere Sendung immer damit, dass wir Dinge sehen möchten, die unsere Gäste mitbringen, die sie an ihre Karriere erinnern oder die sie irgendwie emotional berühren. Was haben Sie uns denn mitgebracht?
Na, es sind eigentlich nicht drei, sondern nur zwei.
Es war ja nicht ganz so einfach, Ihnen was zu finden, muss man auch ehrlich sagen.
Es ist, ich habe mitgebracht, einmal, das da ist eigentlich so das Wichtigste, tun wir das andere auch noch aus, das sind dann zwei Fotos,
Wir gehen es nach der Reihe durch. Ich würde sagen, wir beginnen mit den Fotos.
Wir fangen mit den Fotos an. Das war früher. Und da ist eigentlich noch ein drittes Foto dabei.
Das wären ja dann genau drei Dinge gewesen. Ja, soll ich das halten und einfach mal in die Kamera zeigen? Und
bitte,
Sie können erklären.
Bitte.
Was sehen wir da?
Da sehen wir Kitzbühel. 1973 im unteren Teil, das ist der Zielschuss. Und wenn die Ski mal so stehen, ist normalerweise ein Sturz garantiert. Und ich habe dann gekämpft, Gott sei Dank bin ich so weit gesprungen, dass ich mich zurückrudern habe können. Da bin ich auch berühmt worden wegen dem Rudern. Das war die erste Sequenz. Und die dritte Sequenz ist noch ärger. Ich weiß gar nicht, wo das Foto hinkommen ist. Und das habe ich daheim aufgehängt. Ich habe sehr wenig daheim aufgehängt. Das habe ich aufgehängt und schaue oft hin, weil mit 140 wollte ich da nicht fliegen.
Mit 140 will ich nicht fliegen, deshalb ist nichts passiert.
Ja, und da haben wir gekämpft und ein vierter Platz ist ja ausgegangen.
Naja, und das Rudern, ich meine, wir haben gerade Franz Klammer hier rudern gesehen, so wie sich's gehört. Dafür sind Sie ja wirklich, ist das dieser typische Stil, den man kennt von Ihnen?
Ja, schon eher. Und beim Springen war ja eher immer ein bisschen schwach. Ich habe das nie so gut kennen. Und wir sind auf die Ski ein bisschen nach vorne in die Höhe gegangen, weil ich zu lange in Hocke zurückgefahren bin zum Sprung, weil ich heute halt einfach wirklich alle Zeit außerholen wollte. Dadurch ist auch dieser Sprungstil entstanden.
Mhm. Sie haben jetzt gesagt, Kitzbühel, ich glaube, wir können die Bilder wieder hinlegen. Ja. Kitzbühel 73 muss relativ am Anfang gewesen sein.
Anfang meiner Karriere. Das erste Rennen in Kitzbühel.
Das erste Hahnenkammrennen sozusagen. Mhm. Und aufgeregt gewesen vor dem Rennen?
Ja, natürlich. Das erste Mal, wie ich in Kitzbühel war, bin ich oben gestanden und habe gesagt, na, die haben alle einen Vogel, da fahre ich nicht.
Das sage ich auch immer.
Ja. Aber es geht wahrscheinlich jeden Abfahrer so. Und wenn man dann fährt, das erste Mal, dann springen sie aus und gleich in Hocke eine und so, die ersten. Und dann bin ich weggefahren und denke mir, na ja, es geht eigentlich, hey, ist eh nicht so schlimm. Und dann ist Kitzbühel halt zu meiner Lieblingsabfahrt geworden.
Vor allem, Sie mögen ja die Dinge, die besonders gefährlich sind, sagt man ja auch so über Sie. Da sind Sie besonders gut gewesen oder da haben Sie sich am wohlsten gefühlt, wenn es gefährlich war oder wenn es schwierig war?
Je schwieriger, desto besser. Je unruhiger, desto besser.
Ja.
Beim Gleiten war ich eigentlich immer relativ schlecht. Ich habe es vernünftig gelernt, aber von Haus aus habe ich das Gleiten nicht intus gehabt. Aber wenn es richtig grob hergegangen ist und man hat Mut gebraucht und so, da war ich zur Stelle.
Mut, ein großes Thema. Wir werden später noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zu dieser Schatulle hier, die wahrscheinlich ganz viele Menschen gerne einmal in Händen halten wollen würden. Und ich darf das jetzt. Aber ich würde sagen, Sie zeigen her, was drin ist.
Ich hoffe, sie ist ja drinnen.
Weil
der war jetzt schon bei der Landesausstellung in Niederösterreich. Ist noch da. Ja.
Zum Glück.
So, das ist meine Olympiamedaille von 76.
Ich halte sie, dann können Sie drüber sprechen.
Ist schon ein bisschen, war schon oft ausgestellt, wie man sieht. Und dieses kleine Stück Gold hat mein Leben schon extrem verändert, muss man schon sagen. Also im Nachhinein natürlich sehr zum Positiven. Und hat mir auch viel Nerven gekostet, damit ich sie gewinne.
Ich glaube, ganz Österreich wird die gerne in den Händen halten. Ich hatte jetzt einmal dieses Glück und es ist ja ganz witzig, weil Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass diese Medaille lange nicht auffindbar war. Habe ich das richtig mitbekommen?
Das ist richtig. Ich habe noch ein paar Medaillen, also Weltmeisterschaftsmedaillen, ich weiß nicht, wo die sind. Glaub, aber die sagen wir so, die war halt so, so genau. So.
Oder? Ich glaub,
also ich schaue sie so wenig an.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe sie jetzt falsch herum herzeigt, ihre eigene Medaille. Ich stelle es jetzt einmal daher, die bleibt jetzt einfach einmal da bei uns. Also wo war die Medaille?
Die war dann irgendwo am Dachboden oben. Meine Mutter hat die gefunden, mit allen anderen, mit Faschingsorden und so.
Na super.
Da oben war sie dann drinnen. Dann habe ich sie doch rausgetan und irgendwo hergelegt. Und sie liegt daheim irgendwo meistens. Und jetzt war sie eben, wie gesagt, ein Jahr in Niederösterreich bei der Landesausstellung.
Jetzt ist es ganz spannend, weil diese Medaille in Österreich von sehr vielen Menschen mit einem Moment verbunden wird, an den sie sich sehr genau erinnern können. Und man beobachtet das ja so in der Gesellschaft, dass so historische große Ereignisse, dass die Leute dann oft wissen, wo sie waren in diesem Moment. Wieso, glauben Sie, ist gerade dieses Ereignis so im Gedächtnis der Menschen geblieben?
Ja, ich glaube, es hat eine Vorgeschichte. Es hat eigentlich angefangen 1973 mit meinem ersten Sieg in Schladming. Und dann 1974 war ich immer Zweiter hinter dem Colombo. Und dann 1975 habe ich alle Rennen gewonnen. Bei denen ich ins Ziel gekommen bin, einmal bin ich gestürzt und sonst hätte ich das wahrscheinlich auch gewonnen, aber ist egal. Und 76, also ich komme dann hin zu den Olympischen Spielen und ich muss das gewinnen, weil ganz Österreich hat das erwartet, ich selber habe von mir natürlich auch ganz extrem erwartet, das wäre für mich eine riesige Niederlage gewesen, wenn ich jetzt an Gott das wichtigste Rennen in meinem Leben, das alle 4 Jahre stattfindet und ich bin in Hochform und ich bin nicht in der Lage, das Rennen zu gewinnen. Mhm. Daran habe ich alles gesetzt. Und ganz Österreich hat halt erwartet, dass ich das gewinne. Und dann bin ich halt da recht interessant gefahren, was wir zuerst schon gehabt haben. Und das hat den Leuten so Spaß gemacht. Und dann habe ich die Medaille für Österreich gewonnen. Mhm. Nicht? Weil Olympische Spiele ist ja immer noch so Nationen. Das sind die Schweizer, das sind die Österreicher, das sind die Deutschen. Und das ist immer ein Medaillenspiel. Österreich hat so viel und so. Ich glaube, davon lebt Olympia heute noch. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig und Österreich hat sich damals identifiziert mit dieser Goldmedaille.
Wenn Sie im Starthaus gestanden sind, dann ist es leise geworden. Sie haben das geschafft, dass es ganz still wurde. Warum war Ihnen das wichtig und was ist Ihnen in diesen Momenten der Stille da oben im Starthaus durch den Kopf gegangen?
Ja, ich habe mich eigentlich nicht wirklich konzentrieren brauchen. Ich habe eigentlich den Schalter umlegen können. Aber was ich überhaupt nicht wissen wollte oder... Ja, was ich nicht wissen wollte, ist die Information. Es sind die ganzen Nationen, steht in dem Starthaus drinnen, da fährt der Italiener, dann fährt der Schweizer, fährt der Abi, und die haben alles Funkgerät, und die Trainer funken, und alles Mögliche. Und da ist gefährlich, und da musst du aufpassen, da, und das wollte ich alles nichts wissen. Hm. So wie heute die Leute oben am Fernseher sitzen und Fernsehen schauen und das eine saugen, das hätte mich überhaupt nicht interessiert, sage ich, warum soll ich die Schlechtern anschauen? Außerdem.
Die schlechteren Fall.
Ja, nein, aber es ist so, wie in meiner besten Zeit war. Und auch meine eigenen Trainer habe ich nicht angehört. Sag ich, schalte jetzt ab, ich will das nicht wissen. Und dann habe ich ganz am Anfang einmal gefragt, alle Nationen, ob sie das Funkgerät abschalten können. Und das haben sie immer gemacht. Sobald ich ins Starthaus eingegangen bin, haben alle Nationen die Funkgeräte abgeschalten. Und das war wirklich leise.
Chasing the Lion, das ist ja auch der Name von dem Film, der 2021 rausgekommen ist, der Ihnen gewidmet wurde. Wie war das denn für Sie, dass Ihnen ein Film gewidmet wurde?
Ne, das macht mich schon sehr, sehr stolz, dass das eigentlich nach so vielen Jahren, dass immer noch ein Thema ist, dass mein Sieg immer noch ein Thema ist, dass der noch in aller Munde ist. Und Chasing the Lion ist, finde ich, ein super Titel. Auf den, weil es war nämlich auf der Piste, habe ich nicht gewusst, welche Linie das ich nehmen soll. Und neben der Piste bin ich halt hin und her gestoßen worden. Mal da hin und dann wollte ich das und die anderen wollten eben sowas. Und ich finde, das ist genau passend für diese Woche. Oder halt auch, ja, sagen wir eigentlich, fürs Leben.
Bernhard Russi, der war ja einer Ihrer großen Konkurrenten, hatte auch Ihre liebste Startnummer, die Startnummer 3. Sie hatten eine, die Sie nicht so gerne wollten. Und war der Erste, der Ihnen gratuliert hat, wie Sie dann unten angekommen sind. Was für eine Rolle hat denn dieses Zusammenleben auch im Skisport damals gespielt?
Ja, wir sind eigentlich alles, wenn man als Kameraden, egal welche Nationen, das ist ja nur die Presse, sagen die bösen Schweizer. oder die bösen Österreicher oder so irgendwie. Aber die, alle live untereinander, die haben ein super Verhältnis und wir sitzen gemeinsam da hinten oben und haben Spaß und machen Plätze miteinander. Also wir sitzen alle im gleichen Boot und jeder will das Gleiche, den anderen schlagen. Und wenn das Rennen dann fertig ist, dann geht man halt gemeinsam feiern. Oder feiert mit denen mit, der gewonnen hat und so.
Man hat immer einen Grund zum Feiern gefunden.
Ja, immer Grund zum Feiern.
Wie war denn das Feiern früher?
Es war schon eigentlich wild. Immer wild. Ich meine, wild. Kitzbühel, ja, wir haben schon das auch ausgelassen ein bisschen.
Werner Christmann war damals Ihr Kollege und auch ein Freund von Ihnen und ist ja auch bekannt als sehr lustiger Mensch und als Zwischenzeit-Weltmeister. Das war so ein Spitzname, den man ihm gegeben hat. War Ihr Erfolg etwas, was Ihre Beziehung jemals verändert hat?
Na, gar nicht. Er sagt zwar jetzt an, ich hätte nicht so einen Abfahrtsanzug leichen, weil beim ersten Europacup-Rennen habe ich noch keinen Abfahrtsanzug gehabt. Und der hat zwei gehabt, einen Trainingsanzug und einen Rennanzug. Und er sagt, und ich trottel leichter den Anzug. Du bist Erster, war nicht Vierter und du, seitdem gibst du die.
Eine Sache, für die Sie sich auch mit vollem Herzen einsetzen, ist, in Not geratenen Sportlern zu helfen mit der Franz Klammer Foundation. Was ist das denn und was konnten Sie mit der Franz Klammer Foundation schon erreichen?
Wie viel wir genau bis jetzt ausgeschüttet haben, kann ich jetzt gar nicht sagen, aber es sind weit über 500.000 Euro. Wir unterstützen junge Sportler, die verunglücken oder die sich verletzen und die meisten sind unterversichert. Das hat nichts mit Skisportlern zu tun, sondern auch unser erster Sportler, den wir unterstützt haben, war ein Eishockeyspieler und der sitzt seitdem, seit der Verletzung im Rollstuhl. Wir haben das Haus adaptiert, wir machen das, für uns kriegt keiner ein Geld, sondern wir sagen immer, was brauchst du? Wohnung umbauen oder irgendetwas und so. Und das machen wir und das mache ich eigentlich gern, weil mir hat ja der Sport alles gegeben. Ich verdanke dem Sport alles und so gesehen kann ich ruhig ein bisschen zurückgeben.
Ihr Bruder war auch ein Grund um diese Foundation oder war er?
Der war eigentlich der Auslöser.
Klaus Klammer ist 1977, wenn ich mich richtig 77, in der Jahreszahl gerade befinde, gestürzt. Und dieser Sturz in Lienz hatte eine Querschnittslähmung zur Folge. Inwieweit auch bis heute hat das denn Ihr familiäres Leben auch beeinflusst?
Naja, im ersten Moment war ich natürlich schockiert, dass das beim Skifahren aber passieren kann und so. Und dann habe ich ja, aber wie ich ihn besucht habe in Doppelbad, habe ich gesehen, dass, wenn, weiß nicht, jetzt nehmen wir eine Zahl her von 50 Querschnittgelenken, ist ein Profisportler dabei. Also das hat mir eigentlich die Gewissheit gegeben, wenn du geistig, körperlich gut vorbereitet bist, dass die Gefahr sehr gering ist, dass du wirklich so einen Unfall erleidest. Aber passieren kann es natürlich immer wieder, das ist eh ganz klar. Und dann in weiterer Folge, das hat mir auch bestärkt, weiterzufahren. Und in weiterer Folge war eigentlich der Klaus auch immer ein Vorbild, dass man mit einer Verletzung, mit so einer Behinderung einfach das Leben so gut meistern können kann und einfach, dass man sagt, okay, er gibt nicht auf, das Leben ist nach wie vor offen und jeder hat ein Leben, meins ist halt ein bisschen anders oder jeder hat seinen Rucksack zu tragen, hat er gesagt, und ich habe halt ein bisschen einen anderen Rucksack wie die anderen und er nimmt das Leben an und ist eigentlich immer sehr, sehr positiv gewesen.
In der Zeit darauf folgend gab es auch 3 Saisonen, wo es nicht ganz so gut gelaufen ist wie davor. Es war ein Formtief, würde man jetzt sagen, wenn man davon spricht. Wie nehmen Sie diese Zeit denn jetzt rückblickend wahr?
Also es war sehr interessant, weil vorher, wenn man kommt in den Weltcup-Zirkus und man strotzt vor Selbstvertrauen und meint, alles ist möglich und so. Und irgendwann im Laufe der Zeit, so 78, ja, vielleicht hat sich das Lernen ein bisschen eingeschlichen. Vielleicht habe ich nicht mehr ganz so konsequent trainiert. Vielleicht habe ich nicht mehr alles so konsequent gemacht. Und dann hast du ein Rennen, wo das nicht ganz so läuft, dann hat der zweites Rennen, wo ganz so läuft, und auf einmal verliert man das Selbstvertrauen, dann hat man das alles weg. Und dann weiß gar nicht mehr, wie du Skifahren sollst. Und das hat eigentlich sehr, sehr lange gebraucht, bis ich wieder zurückgekommen bin, bis ich wieder in der Lage war, das wirklich umzusetzen und auch wieder in Siege umzumünzen. Und ein mit dem Grund, war auch meine Frau, die Eva, hat gesagt, du fährst so gerne Ski, du magst das so gerne nicht. Ist eh wurscht, was du fährst. Jetzt dann mach das halt so und du nicht mehr trainieren. Weißt, man kriegt so einen Tunnelblick und man hat keine Zeit für was anderes und so. Und dann habe ich es wieder angefangen, lockerer zu nehmen und einfach rennen zu fahren und dann auf einmal ist es wieder gegangen.
Die Lockerheit war also ein Geheimnis.
Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Selbstvertrauen und Lockerheit.
Eva Klammer begleitet Sie schon eine sehr lange Zeit. Sie sind schon lange verheiratet. Was waren denn die großen Herausforderungen Ihrer Ehe?
Ich habe keine Herausforderung gehabt.
Also, oh, das hört man gerne.
Ja, kenne das gar nicht. Das
keine ist, Herausforderung.
Ja. Was soll ich sagen? Wir waren 4 Jahre benannt. Dann haben wir eine Reise gemacht mit dem Wohnmobil in Kalifornien oder halt an der Westküste in Amerika. Und dann waren wir so 3 Wochen mal ganz eng benannt, nur wir zwei. Und dann danach haben wir gesagt, eigentlich könnte man heiraten. Ja, dann haben wir geheiratet. Nein, kennengelernt haben wir uns 75.
Und die Hochzeit war gar nicht so spektakulär?
Überhaupt nicht. Sie wollte in Las Vegas heiraten. Also genau, das ist unromantisch, habe ich gesagt. Das machen wir.
Unromantisch? Warum denn das?
Ja, Las Vegas, das ist ja nichts.
Und dann haben Sie es sehr romantisch gestaltet.
Dann haben wir gleich unromantisch in Wiener Neustadt geheiratet.
Ja, eben.
Naja.
Es ist ja doch so gewesen, dass Sie sehr, sehr begehrt waren von Frauen und immer noch sind, vielleicht, Herr Klammer, ich weiß es ja nicht. Kann ich mir gut vorstellen. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es für Eva nicht ganz einfach war, damit umzugehen. Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Wie war das für Sie?
Na, die hat das eigentlich sehr, sehr locker gemacht. Ich kann das natürlich nicht ganz so nachvollziehen. Da müsste man schon Sie fragen. Aber die Eva war eigentlich immer sehr, sehr, sehr positiv. Und in weiterer Folge hat sie auch die Kinder immer darauf hingewiesen, dass ich eben unterwegs sein muss und dass ich das machen muss und so. Da war eigentlich nie ein Problem. Und weiß nicht, wenn man sagen kann, die anderen Damen waren keine Konkurrenz für sie.
Schön, das hört sicher jede Frau gerne. Also liebe Grüße an Eva Klammer an dieser Stelle. Sie sind der Abfahrtskaiser, Olympiasieger. Welche Rolle hat denn das oder welchen Stellenwert hatte das in Ihrer Erziehung und in Ihrem Zusammenleben mit Ihren Kindern?
Gar keiner. Daheim bin ich der Papa und...
Genauso nervig, wie mein Papa manchmal ist, oder nur cool, Franz Kammer als Papa zu haben?
Ja, eigentlich, ich glaube schon, es ist nicht so schlimm. Aber generell bin ich eigentlich sehr easy.
Sehr easy. Ja. Ein ziemlich cooler Papa. Das kann man sicher so sagen. Wie sehr vermissen Sie denn eigentlich diesen Adrenalinkick, den Sie so beim Skifahren ja sicher auch immer bekommen haben und sich dann ja auch in Folge Ihrer Karriere, wie Sie dann aufgehört haben, Ski zu fahren, mit dem Motorsport geholt haben. Vermissen Sie den?
Eigentlich gar nicht. Also es war für mich so schön, im Start zu stehen und einfach, das war das Leben. Und dann bin ich in Aspen, wie ich aufgehört habe. Ich habe in der Früh noch nicht gewusst, dass jetzt Mittag aufhören wäre. Und dann habe mich aufgewärmt, ganz normal, die normale Routine und alles. Und da bin ich in das Staatshaus reingegangen, in das Areal, wo wir uns vorbereiten. Dann schaue ich so um, denke mal, was tue ich überhaupt noch da? Da habe ich nichts mehr verloren. Bin ich runtergefahren und habe aufgehört. Habe ich nie bereut. Und das Leben hat immer wieder neue Facetten für einen. Und das Leben danach war genauso interessant, auch ohne Rennfahren. Ich habe das irrsinnig gern gemacht. Das war natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Dann hat sich Zufälle gegeben, Autorennfahren. Ja, mache ich ein bisschen Autorennen fahren.
Golf hat ja jetzt einen sehr großen Stellenwert in Ihrem Leben, auch Ihrer Autobiografie zufolge. Wieso beeindruckt Sie den Golf so?
Weil es ganz anders ist als alles, was ich vorher gemacht habe. Alles andere ist mit Geschwindigkeit und. Und Golf ist halt eben doch ruhiger und man hat Zeit zu überlegen, was man alles macht. Aber mit ein wesentlicher Grund ist, weil ich so schlecht war am Anfang. Wir haben in Neuseeland angefangen, wir haben trainiert in der Früh Vormittag Skifahren und wir haben neben einem Golfplatz gewohnt und da haben wir müssen, wir haben nur 5 Leihsätze gehabt und da sind wir hingefahren, so richtig schnell. Dann haben wir heute Nachmittag ein paar Mal Golf gespielt. Jeder hat es kennen, nur ich nicht. War das größte Antitalent. Ich habe den Ball nicht ausgebracht, ich habe so schlecht gebattet und. Und dann hat er, dann habe ich gesagt, bin ich zurückgekommen und ich gesagt, Eva, wir zwei fangen an Golf spielen. Und dann sind wir nach Florida gefahren.
Wie hat sie reagiert? Sofort
ja, gesagt? Ja, hat gesagt, dann gehen wir anfangen Golf spielen. Dann haben wir gemeinsam angefangen Golf spielen. Da habe ich schon einen Ehrgeiz entwickelt. Das kann ja nicht sein, dass ich wirklich der Blindeste bin von allen. Und ich habe es eigentlich recht vernünftig erlernt. Gott sei Dank habe ich einen guten Lehrer kennengelernt, einen der besten Golflehrer überhaupt in den es gibt, den Peter Kostis, und der hat mir das vernünftig beigebracht.
Wer war denn der coolste Golfpartner?
Einmal habe ich gespielt mit Michael Jordan, das war eigentlich sehr, sehr cool.
Das ist wirklich cool.
Ja. Und da war ich bei einem Celebrity Tournament in Lake Tahoe in Amerika, ja. Sind alle Eishockeyspieler, Schauspieler und alles Mögliche. Und dort habe ich das erste Mal mitgespielt und 4.000-5.000 Leute oder alles in allen 10.000. Und die haben die Now on the Mr. Franz Klammer, all the way from Austria. Downhiller himself. Und ich habe so gezittert, bitteschön, in die Luft. Und ist auch in die Luft gegangen. Und am ersten Tag haben wir nachher gleich gut gespielt, hat Michael Jordan und ich. Am zweiten Tag haben wir dann miteinander gespielt. Das war echt cool. Er ist ja sehr locker und lässig. Aber es sind so viele Leute mit uns mitgegangen. Und wenn er ausgebattet hat, und zum nächsten Tee gegangen ist, ist die ganze Masse schon umgehetzt und ich bin noch über den Bad gestanden und hab ich war denen vollkommen wurscht.
Michael Jordan
war einfach toll. Aber dann ganz lustig war der Bill Murray, der ist natürlich ein Wahnsinniger. Ein sehr, sehr, sehr guter Golfer, aber immer ein Schmäh und macht einen Witz nach dem anderen und da haben wir singen. Wir haben ein paar M gespielt in Schottland, in St. Andrews. Das war 3 Tage einfach ein Hitz mit ihm. Und der Hugh Grant, der kann vor Publikum nicht spielen.
Nicht?
Nein, sag, er kann, er ist ein super Golfer, aber er kann vor Publikum nicht spielen. Also, wir haben schon ein paar interessante Golfpartner gehabt.
Wenn Sie zurück auf Ihre Karriere blicken, was denken Sie denn so persönlich, wenn Sie das Revue passieren lassen, was die maßgeblichen Ursachen für Ihren Erfolg waren?
Ich glaube schon, Mut zum Risiko und keine Angst vor der Niederlage. Das braucht man gerade bei großen Bewerben. Und jetzt, wie ich angefangen Skifahren habe mit 14, habe ich müssen heim arbeiten, damit wir es überhaupt leisten können. Ich war Holzknecht und ich sage, das Skifahren ist mein Leben. Und ich habe keinen Backup-Plan gehabt. Ich sage, es muss funktionieren. Und da habe ich schon einen Ehrgeiz entwickelt und auch, man muss fleißig sein. Man muss mehr tun wie die anderen. Das lernt man eben auch im Sport.
Welche persönlichen einschneidenden Erlebnisse, die Sie in den letzten Jahren oder in Ihrem Leben bis jetzt so erlebt haben, waren denn welche, die wirklich etwas verändert haben für Sie? Auf diese zurückblicken und sagen, im Positiven als auch im Negativen haben die mich geprägt und mich zu dem gemacht, wer ich heute bin.
Ja, ich würde mal sagen, wie ich angefangen habe, Rennen zu fahren. Das war schon einmal ein Weg, den ich eingeschlagen habe. Und dann in weiter Folge auch doch, dass ich gewinnen habe können, dass ich eine Zeit lang mal der Beste in der Welt war. Das prägt dann schon sehr. Und dass ich auch Niederlagen relativ locker wegstecken habe können. Ich habe zwar am Anfang fest geflucht, immer, und habe mir furchtbar geärgert, aber 5 Minuten später war das eigentlich schon wieder vorbei. Das hat mich eigentlich schon sehr geprägt. Aber jetzt habe ich die ganze Frage vergessen.
Sie haben sie perfekt beantwortet. Franz Klammer hat viel erlebt, viel gesehen. Was sind denn die Ziele für die kommende Zeit von Franz Klammer?
Ich stecke mir keine Ziele. Ich gehe einfach offen durch die Welt und es tut sich immer irgendwas auf. Ich habe nie gesagt, das muss ich jetzt erreichen, das muss ich erreichen, das muss ich erreichen. Ich wollte auch nicht unbedingt Olympiasieger werden, man, natürlich schon, aber es
er
ist
sagt
einfach,
jetzt nicht mehr.
Aber es ist einfach, ich habe die Chance genutzt, weil ich sie gehabt habe. Aber am Anfang wollte ich eigentlich nur Skifahren und jetzt genauso ist das im Leben und ich habe nicht wirklich etwas Man sagt, das muss eine Humperei unbedingt erreichen, das geht mir noch ab im Leben, das ist es nicht. Ich tue nach wie vor irrsinnig gern reisen und will natürlich schon noch etliche Länder bereisen, wo ich noch nie war.
Und das macht Sie glücklich?
Schon sehr. Hm.
Ja, ich habe einen sehr zufriedenen Menschen vor mir sitzen, der einfach in seiner Mitte ist, und es ist sehr, sehr schön, das zu sehen, Franz.
Danke.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit.
Ja, und danke, gern geschehen.
Für dieses wirklich schöne Gespräch, sehr inspirierend. Jetzt gibt es zum Abschluss aber noch etwas, was wir uns wünschen von unseren Gästen hier im Riesenrad. Wir haben die Riesen der Sportwelt hier bei uns und haben ein Gästebuch der Riesen. Und Sie sind der Erste, der sich hier einträgt.
Ah, na je.
Natürlich. Dafür machen wir jetzt aber noch ein Foto. Einmal schön in die Kamera lächeln. Schauen Sie mal zu mir, dann im Riesenrad im Hintergrund.
Gut. Ja.
Wunderbar. So, und jetzt, bitteschön.
Also, es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Siehst du, das hat der Kaiser gesagt immer, oder?
Es war sehr schön, es hat mich sehr gefreut. Genau, so ist es. Also, das kann man gleich reinschreiben.
Ja.
Fesch, ist gut geworden.
Ja, würde ich auch sagen, ja.
Und trotz Höhenangst haben wir es geschafft. Aber so lange zu plaudern.
Wir haben eh nicht rausgeschaut.
Stimmt, wir haben uns aufeinander konzentriert.
Genau, sehr konzentrieren müssen.
Dankeschön für das schöne Gespräch.
Auch danke.
Und danke, meine Damen und Herren, dass auch Sie heute bei Riesenrad dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Okay.